Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Hallo ins Internet, herzlich willkommen auf den mobilen Endgeräten zum Poetry-Podcast des Lyrikkabinetts. Mein Name ist Tristan Marquardt und ich sitze hier im Lyrikkabinett in München heute mit Uljana Wolf. Herzlich willkommen, Uljana.
Hallo, Tristan.
Es ist wirklich ein größer Glücksfall, dich heute zu Gast zu haben, denn du bist nicht nur eine wundervolle Dichterin, Essayistin, Übersetzerin und bei Studierenden überaus beliebte Dozentin für kreatives Schreiben, sondern du warst auch der letzte Gegenstand dieses Podcasts. In der letzten Folge hat Frieda von Ammon am Schluss über dein Gedicht Doppelgeherrede gesprochen. Das lohnt sich anzuhören. Weder wusste Frieda, dass du der nächste Gast sein wirst, noch wusstest du, dass ein Text von dir das vorherige Thema gewesen sein wird. Umso schöner fügt es sich jetzt also, nach dem Gedicht die Dichterin zu Gast zu haben. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich kurz vor. Du bist heute aus Berlin angereist, wo du lebst. Du hast bisher 5 Gedichtbände und einen Essayband veröffentlicht. Zuletzt den Gedichtband Mutter Task 2023 bei Cookbooks erschienen. Und dieser Verlag verbindet uns. Wir sind beide Cookies, wie wir so schön sagen, weshalb wir uns mittlerweile auch schon seit ganz schön vielen Jahren kennen. Bei Cookbook sind auch mehrere Übersetzungen von dir erschienen und die Arbeit mit, an und zwischen verschiedenen Sprachen ist ein ganz wesentlicher Teil deines Werks, in dem die Übergänge zwischen Dichten und Übersetzen, könnte man auch sagen, fließend sind. Man könnte jetzt viel von deinen Auszeichnungen erwähnen, ich erwähne nur 2. Für deinen ersten Band, Kochanje, ich habe Brot gekauft, hast du 2006 den Peter-Huckel-Preis für den Gedichtband des Jahres erhalten, als damals und ich glaube auch heute noch jüngste Dichterin, die ihn bekommen hat. Und 2022 hast du den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Sachbuch-Essayistik für deinen Essayband Etymologischer Gossip erhalten. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, denn wir saßen bei der Preisverleihung nebeneinander. So, jetzt, wir haben dich gebeten, für die heutige Folge des Podcasts von allen Gedichten, die du in deinem ganzen Leben gelesen hast, 2 mitzubringen und von allen, die du geschrieben hast, 1. Über die Texte sprechen wir gleich. Vorab die Frage, wie ging es mit dir mit der Auswahl, mit den Gästen der letzten beiden Folgen, Odile Kennell und Frieda von Ammon, habe ich die Frage auch gestellt und sie berichteten von qualvollen Wochen, Schwierigkeiten bei der Auswahl und so weiter. War das für dich auch so oder hast du sofort gewusst, das sind meine Lieblingsgedichte, dieses Gedicht von mir nehme ich auf jeden Fall. Wie ging es dir mit dem Auftrag, den wir dir gegeben haben?
Ja, super schwierig auch, genau. Also eine unmögliche Aufgabe eigentlich, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Da sie eigentlich nicht wirklich zu beantworten ist, diese Frage nach den 2 Gedichten oder auch 3 Gedichten, habe ich mich quasi entschieden, eine Konstellation mitzubringen, eine Konstellation abzubilden, die irgendwie etwas darüber aussagen kann, vielleicht, was mir in der poetischen Sprache wichtig ist, die eine Spur legt ins Schreiben. Und die Spur, sozusagen, die ich mitgebracht habe, ist eine, die von der Ungehörigkeit der Sprache der Poesie erzählt, von dem, was ungehörig ist, unzugehörig ist, und was die Grenzen zwischen eigen und fremd verwischt, aufrüttelt, in Frage stellt. Und als ich irgendwann diese Entscheidung hatte, dass ich gewissermaßen nur thematisch vorgehen kann oder nur mit dieser Spur vorgehen kann, dann war es relativ einfach, weil diese Texte ich jetzt als natürlich als wunderbare Gedichte, aber auch als stellvertretend für eine gewisse Sichtweise auf Sprache sehen kann.
Womit legen wir los?
Wir legen los mit einem Gedicht, einem Prosagedicht von Barbara Köhler. Es heißt Fremdenverkehr und es ist aus dem Band Schriftstellen, der in diesem Jahr erschienen ist, herausgegeben von Marie-Louise Knott. Eine Sammlung aus den wichtigsten Werken von Barbara Köhler, aber auch aus unveröffentlichten und verstreut publizierten Texten. Und tatsächlich ist dieser Text einer, der im Jahrbuch für Lyrik, natürlich eine sehr schöne Publikation, erschienen ist 2018 und in einer Festschrift. Aber dazu sage ich vielleicht gleich noch mehr.
Dann lass uns den Text doch gleich mal hören.
Barbara Köhler. Fremdenverkehr. Die Verkehrung von Fremden zu Freunden, deren Falsifizierung, false Frienden, false friends, weil handschriftliches Lettering etwas undeutlich zwischen Fremd und Freund sein kann. Bloß so eine halbe Kehre vom M zum Un und unzulänglich, wie Menschen ja umgehen mit anderen und Unterschieden, die sie bewegen. Wer bewegt wen? Mehrdeutigkeiten, Unentschiedenes zu erkunden. Te verkennen het verschil to explore. Wer entscheidet? Und was? Ist Verschiedenes schon tot oder bloß anders? Wäre Verkehrtes falsch oder auch bloß anders? Ist anders bloß, also fehlt ihm was? Ist Differenz das Ergebnis einer Subtraktion? Ist ein Fehler, was fehlt? Oder wem etwas fehlt? Oder wer? Oder und? Wer misst, wer vermisst und was? Oder wen? Wer sagt, wer versagt? Who fails better, who worse? Wie fahlt er? Wer fällt da? Stopp. Full stop, fail stop und turn. Freunde zu Fremden, Fremden in Frienden, framed in freedom. Ahoi. Auf die befremdliche Fehlerfreundlichkeit natürlicher Sprachen.
Wenn man deine Arbeiten ein wenig kennt, springt einem am Anfang dieses Gedichtes sofort ein Begriff ins Auge bzw. ins Ohr, nämlich die False Friends. Du hast 2009 ein Gedichtband mit dem Titel Falsche Freunde veröffentlicht. Vielleicht, bevor wir ins Gedicht reingehen, magst du uns mal kurz verraten, Falsche Freunde, False Friends, was hat's damit überhaupt auf sich?
Genau, falsche Freunde ist ein linguistischer Begriff für Worte, die in verschiedenen Sprachen gleich sind oder gleich aussehen oder gleich klingen, aber ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, mit denen man also auf den Holzweg geführt wird. Also zum Beispiel Gift und Gift im Deutschen und Englischen. Genau, und ich hatte 2009 ein Gedichtband veröffentlicht, in dem ich zwischen dem Englischen und dem Deutschen falsche Freunde gesammelt habe gewissermaßen und zu jedem Buchstaben, es war wie so eine Art Wörterbuch, zu jedem Buchstaben falsche Freunde arrangiert und daraus ein Gedicht geschrieben hatte. Also das Thema interessiert mich schon sehr lange.
Jetzt tauchen die falschen Freunde auch in dem Gedicht von Barbara Köhler auf. Vielleicht magst du uns A, ein bisschen erzählen, wer Barbara Köhler überhaupt war und B, warum von den vielen Gedichten, die sie geschrieben hat, dich jetzt dieses ganz besonders interessiert. Du hattest es ja erwähnt, es ist eins der letzten Gedichte, das quasi zu Lebzeiten 2018 erschienen ist. Also was hat es dir an diesem Text besonders angetan?
Genau, also ich muss zugeben, ich hätte natürlich ein ganz anderes Gedicht auch von Barbara Köhler bringen können, aber dieses ist ganz schwer auszuwählen, weil es aus dem Band Niemandsfrau kommt. Niemandsfrau ist 2007 erschienen, eine Relektüre, ein Wiedererzählen der Odyssee aus ja sprachkritischer und feministischer Perspektive, ein Band, der für mich sehr, sehr prägend war. Aber Barbara Köhler habe ich früher kennengelernt. Ich habe sie tatsächlich kennengelernt oder zum ersten Mal lesen gehört. 2003, da war ich eingeladen zum AutorInnenforum Rheinsberg. Nein, ohne Glottelstopp. Es war tatsächlich ein Autorinnenforum. Und da hat sie gelesen aus Tango ein Distanz, einen Text, der in Wittgensteins nicht enthalten ist. Und in dem man auch hören konnte, was hier in diesem Text passiert, nämlich das Drehen und Wenden der Sprache um und um sich selbst und immer wieder, bis sie aufbricht und das Feststellen des Sagens sozusagen in eine Bewegung aufgefächert wird. Und zwar in eine Bewegung, die sich die Strukturen der Sprache anschaut, also auch grammatische Zusammenhänge, Vorsilben, Endungen, Geschlecht und so weiter. Das ist bei Tango sehr wichtig gewesen. Also diese Bewegung hineinbringt. Und Barbara Köhler war für mich seitdem eine sehr wichtige Autorin. Niemandsfrau wegen des Themas, also der Odyssee, der Beschäftigung mit Mythen und auch dieser kritischen feministischen Lektüre von Mythen. Aber immer wieder gefallen mir auch einzelne Texte von ihr und dieser eben auch, weil er ist ein poetologisches Programm im Grunde. Mhm. Ja? Weil er von der Verwandtschaft der Sprachen miteinander spricht. Das Witzige an diesem Text ist ja, dass eigentlich zwischen Niederländisch und Deutsch gibt es natürlich viele falsche Freunde, aber false friends in dem, false Freundin ist, also das Wort falsch ist kein falscher Freund, es heißt auch falsch.
Ja, ja? Das ist ja auch ursprünglich mal die gleiche Sprache.
Genau. Ja. So dass sie hier mit einem Sprach bearbeitet, wo eine große Ähnlichkeit auch im Bedeuten entsteht, aber sie durch Wiederholung und durch Variation dann eben doch zu den Unterschieden kommt und beide Sprachen oder eigentlich das Zwischensprachliche in so eine fließende Bewegung bringt. Jetzt vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wer ist Barbara Köhler? Barbara Köhler ist eine der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen, in Sachsen geboren, in Burgstedt 1959. Dann hat sie in der DDR Fachabitur gemacht, nämlich, was ich total wunderbar finde, textile Flächenherstellung. Ja, was man an ihren Texten sehen kann, das sehen Sie jetzt leider als Podcast-HörerInnen nicht. Die Texte sind alle mit einer proportionalen Schrift geschrieben, wo alle Abstände gleich sind und es sind Prosagedichte. Das heißt, sie haben keine einzelnen Zeilenumbrüche, sondern sind quasi Textblöcke oder eben Textflächen. Das ist sehr, sehr schön. Auch da ist Barbara Köhler für mich eine wichtige Bezugsfigur, weil auch mich das die Form der Prosagedichte schon sehr lange
zwischen den Sprachen, zwischen den Formen.
Und dann ist Barbara Köhler 1994 nach Duisburg übergesiedelt, wo sie bis zu ihrem ja leider viel zu frühen Tod 2021 gelebt hat. Und 1994 erschien der erste Gedichtband bei Suhrkamp. Das Schöne, also es gibt einen falschen Freund in diesem Gedicht, das müssen wir, glaube ich, nochmal rauspicken, und zwar das Wort verkennen, niederländisch für erforschen. Ja? Dann kommt ja die Stelle unentschieden, also mehrdeutig, spricht von der Mehrdeutigkeit der Sprache, spricht davon, wer bewegt wen, also bewegt die Sprache uns oder bewegen wir die Sprache? Wer hat auch die Macht zu entscheiden, was richtig und was falsch ist? Und dann kommt Unentschiedenes zu erkunden, te verkennen, het verschil. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ist auch nicht so wichtig, weil es Fehler machen ist Teil dieses Gedicht. Ja. So, verkennen to explore. Also es geht darum, dass man einerseits etwas verkennt, indem man die Sprachen so miteinander kollidieren lässt. Also auch Fehler macht, etwas verkennt, aber gleichzeitig ja dadurch so ein Unlearning auch einsetzt. Ja, und Bedeutung und Wortkörper getrennt werden, beziehungsweise einfach die ganzen Automatisierung, die wir mit Sprache auch verbinden, irgendwie zu einem Full Stop kommen, der dann auch unten im Gedicht auftaucht. Verkennen heißt aber eben auch erforschen, ja. Und dann aus diesem falschen Freund gewinnt das Gedicht dann seine Energie und dann geht eine Reihe von Fragen los. Wer entscheidet und was? Ist Verschiedenes schon tot oder bloß anders? Und da beginnt dann das Verkennen der eigenen Sprache, ja. Also da gewinnt sie dann aus diesem mehrsprachigen Kollidieren, entsteht dann eine Sprachbefragungsenergie, die ins Deutsche dann gewendet wird. Und dann dieser ganze Mittelteil befragt eigentlich nur das Deutsche und die Homonyme, also die Worte, die gleich klingen, aber das Unterschiedliches bedeuten, im Deutschen. Verschiedenes ist eben das, was unterschieden ist, aber es ist auch das, was gestorben ist. Ja? Ist Verschiedenes schon tot? Das wird hier also wörtlich genommen. Oder bloß anders? Dann geht's weiter. Wäre Verkehrtes falsch? Also das ist ja die erste Bedeutung, etwas ist verkehrt. Oder auch bloß anders. Also einfach umgedreht. Ne? Das Witzige ist, dass in dem Schriftsatz, und das ist kein Zufall, oder bloß anders oder auch bloß anders direkt untereinander stehen. Also hier in dem, wo über Verschiedenes gesprochen wird, plötzlich was Gleiches kommt. Ja? Also es gibt so ganz viele Witze auch in diesem Text. Ist anders bloß, also fehlt ihm was? Ja, dann steigt sie in die deutsche Etymologie des Wortes bloß zurück, das eigentlich nackt heißt, aber auch ohne Rüstung. Also bar, ja, ist Differenz das Ergebnis einer Subtraktion. So, und da will, an der Stelle sind wir eigentlich angekommen und haben sozusagen, die deutsche Sprache so explodiert, diese ganzen Mehrdeutigkeiten sind da, diese Verschiebungen, alles ist in Bewegung bekommen und wir sehen eigentlich, dass eben Differenz eigentlich nicht Ergebnis einer Subtraktion ist, sondern einer Addition, kann man gar nicht sagen, sondern einer
Multiplikation.
Ja, Multiplikation, Dankeschön.
Genau. Ja. Ja, dass das Schriftbild, also das ist super, das mit dem Verkennen, das habe ich zum Beispiel, also das habe ich verkannt beim Lesen, das habe ich, war die ganze Zeit, was hat denn dieses T verkennen, also so, was aber mit dem Schriftbild auch zu tun hat, weil die Wörter ohne Bindestriche ja über die, also sozusagen in die nächste Zeile rübergehen, das hat man bei Unterschieden als erstes und dann kommt in der Zeile davor Mehrdeutigkeiten, Unterschiedenes zu erkunden und dann kommt das T, sodass ich zuerst dachte, erkunden, T, was ist das? Kenne ich das nicht? Muss ich das nachschauen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wird schon was Holländisches sein, aber dass das, und dachte dann, es ist eine Vermischung der Sprachen an der Stelle, aber ja, was es ja auch ist, aber auch gleichzeitig nicht ist.
Ja.
Ah, großartig, das hatte ich noch gar nicht gesehen an der Stelle.
Genau, und das ist eben das Schöne an dieser Energie, das, was mich interessiert, dass es eben nicht nur, also um sozusagen die das Kollidieren der Sprachen geht, sondern immer auch die diese Energie des subversiven Befragens ins Deutsche gerichtet wird. Und das Fremde eigentlich sowohl innen als auch außen stattfindet. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht aus einem sehr frühen Gedicht, 1995 von Barbara Köhler. Also aus dem Band Blue Box, in dem eigentlich es auch noch sehr viel um die Bedeutung der Sprache in der DDR ging, und zwischen Staat und Freiheit und Unfreiheit, ganz grob gesagt jetzt. Und in diesem Gedicht Entpuppung heißt es, ich habe das Sagen nicht. Ich lasse es mir gesagt sein. Mir gefallen Wendungen, die verwandeln, die Einrichtung zwischen verrückten Wänden in ungehörige Räume, eine Fremde, in der ich die Fremde bin. Und hier ist auch schon, also es gibt Zeilensprünge, aber es verschieben sich schon die Sinneinheiten, auch je nachdem da, wo man Pausen macht, dieses Verrücken der Wände, der Sprachwände, also diese Wände wird hier mit Ä geschrieben, aber es ist natürlich auch die E-Wände mit gemeint vielleicht. Das Verschieben der Sprachwände ermöglicht die Entdeckung von diesen ungehörigen Räumen, eine Fremde, in der ich die Fremde bin, die Fremde war sie aber auch im eigenen Land, da gibt es auch viele Texte dazu, weil die Sprache natürlich sich auch nicht frei bewegen konnte, weil sie Staatssprache oder Geheimdienstsprache auch gebunden war oder sich selbst ungehörig gemacht wurde. Aber dieses die Fremde in der Sprache sein ist eben auch für sie ein Spielraum, eröffnet immer einen Spielraum im Schreiben. Und es gibt noch einen anderen Bezug zur DDR, witzigerweise, der in Fremdenverkehr stattfindet. Und zwar ist dieses Gedicht, das liest man hier in Schriftstellen, ich blätter ganz kurz zu den Quellenangaben. Dieses ist in einer Festschrift veröffentlicht zum 65. Geburtstag von Wilhelm Droste. Der sagte mir erstmal nichts, muss ich zugeben. Wilhelm Droste ist ein Übersetzer, ein deutscher Übersetzer, der in Ungarn lebt, zu Ungarisch-Deutsch übersetzt. Und Barbara Köhler hat ihn kennengelernt, als sie 1988, also noch vor der Wende, nach Ungarn gereist ist zu einer internationalen Sommerakademie für einen Übersetzungsworkshop, deutsch-ungarische Lyrikübersetzung. Und sie hat später gesagt, das steht hier, glaube ich, auch im Nachwort irgendwo, dass ihr bei diesem Ausflug, bei Übersetzen, bei dieser Reise die Welt aufgegangen ist. Also das Raustreten aus dem kleinen Land, aus der Kleinsprache ins Übersetzen und in diese Beziehungen, aber auch nach Ungarn und so weiter, für sie ganz wichtig war. Das heißt, dieser Text findet auch, obwohl hier Niederländisch eine Rolle spielt, im Übersetzungsraum, Hallraum, statt. Und das ist irgendwie auch eine wichtige Info, finde ich. Aber man muss sie gar nicht wissen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man sie nicht weiß. Es ist nur sozusagen für das Verständnis von Barbara Köhlers Werk ganz schön zu wissen. Aber das Gedicht selbst ist ja erstmal ein Spielraum, eine Suchbewegung, eine Fragebewegung zu dem, was eigen und was fremd ist.
Was ich an dem Text total beeindruckend finde und was mir bei ganz vielen Gedichten von Barbara Köhler immer wieder so geht, ist, es ist völlig ausreichend und extrem viel in viele Richtungen Bezüge schaffend, schon wenn man den ganzen Text einfach auf die Sprache bezieht. Mhm. Aber gleichzeitig signalisiert sowohl der Titel Fremdenverkehr als auch schon die erste Zeile, die Verkehrung von Fremden zu Freunden, dass es eine politische Lesart gibt, die, glaube ich, ganz bewusst mitgeschrieben ist. Dass es auch um Bewegungen über Grenzen geht in anderen Sichte, das Umgehen mit anderen, Unterschieden, die sie bewegen, eine Wahnsinnszeile. Mhm. Also, weil wer bewegt die Unterschiede? Genau das stellt sie ja. Genau die Frage stellt sie ja danach. Wer bewegt die Unterschiede bewegen oder werden die Unterschiede bewegt? Das heißt, der Text lässt sich im weitesten Sinne auch auf die Thematik von Migration, von Sprachen, aber auch von Menschen beziehen. Und er endet dann, was ich so toll finde an dem Text auch, dass er so offenherzig ist. Also er stellt erst so viele Fragen und dann endet er aber mit mehreren Ausrufezeichen-Sätzen und mehreren Ausrufen, in denen ganz klare Bekenntnisse gemacht werden. Er endet mit der Zeile auf die befremdliche Fehlerfreundlichkeit natürlicher Sprachen. Dann nochmal nachgeschaut, natürliche Sprachen, das klingelte so dunkel was, auch ein Begriff aus der Linguistik. Wir lesen Sprachen, die, Zitat, aus einer ungesteuerten historischen Entwicklung heraus entstanden sind. Also eine Aussage, könnte man vielleicht sagen, gegen Sprachpurismus für das vermeintlich Fehlerhafte, weil gerade das vielleicht poetische Kraft hat. Also ich würde da durchaus auch sozusagen eine sprachpolitische Botschaft lesen.
Absolut, würde ich total mitgehen, genau. Das ist so schön, diese ich muss es gleich nochmal sagen, auf die befremdliche Fehlerfreundlichkeit natürlicher Sprachen, auch schön zu lesen. Das ist ja das eigentlich kreative Potenzial natürlicher Sprachen, ist ihre Fehlerfreundlichkeit, wie du sagst, weil sie sich ungesteuert entwickeln.
Und
ungesteuert bewegen und nicht eingegrenzt werden von Wörterbüchern bilden nur das ab, was Menschen reden, so, ja. Deswegen kann man auch Fehler machen und die landen später im Wörterbuch. Man muss sie aber erst machen und wir müssen sie alle machen. Und wir müssen sie vor allen Dingen immer wieder, hinterfragen und auch im Gedicht machen. Und gleichzeitig fragt sie eben immer wieder nach der Sprachmacht, ne? Also der Sprachmacht oder der Grenzmacht oder denen, die sortieren, wer sagt, wer versagt. Ja, da ist natürlich das Versagen drin im Sinne von zurückhalten, aber auch untersagen und das Versprechen.
Wer entscheidet, genau,
und so weiter. Und gegen diese Machtdispositive gewissermaßen setzt sie diese Fehlerfreundlichkeit und das Befremden, das eigentlich notwendig ist für Poesie, aber auch für Erkenntnis, ja. Für Verkennen im weiten Sinne. To explore, aber auch etwas verkennen im Sinne von unlearn, damit man es wieder neu lernen kann. Und das ist, es gibt diese politische, sprachpolitische Ebene, die Migration anspricht, aber auch das Zwischenmenschliche. Ich finde das so schön, diese Beobachtung am Anfang, wo sie die Handschrift anspricht. Darauf bin ich irgendwie auch noch nicht gekommen. Ich meine, man sieht das ja, es ist ein konzeptueller Text und gleichzeitig ganz konkret, weil sie davon spricht, dass im handschriftlichen Lettering etwas undeutlich zwischen Fremd und Freund sein kann. Bloß so eine halbe Kehre von M zum Un. Ja? Also wenn ich irgendwie schludrig schreibe, dann weiß ich nicht, habe ich gerade Fremd oder Freund geschrieben.
In der Handschrift meines Großvaters wäre das sehr schwer unterscheidend gewesen. Ja.
Genau. Und diese Kehre, diese halbe Kehre, wie ja hier die handschriftliche, die Schlaufe ist, die kommt dann unten wieder als Turn am Anfang der Zeile, Full Stop und Turn Freunde zu Fremden. Also da wird auch was übersetzt in den englischen Begriff Turn, Kehre, Wende und so weiter, aber auch Move, also das ist dann auch der nächste Move immer wieder. Es ist wunderschön, wie dieses Gedicht in dieser Boxform zirkuliert, ja? Der Text zirkuliert irgendwie. Es ist gar nicht so ein Käfig oder es ist gar nicht eng, sondern das mag ich an solchen Prosagedichten, dass sie eigentlich mehrschichtig da sind, also noch irgendwie anders Vernetzungen erlauben als ein eher horizontal ablaufendes Gedicht. Es ist so, was zirkuliert.
Jetzt haben wir richtig viele Themen aufgemacht, die für dein eigenes Schreiben wesentlich sind. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir springen zum nächsten Text.
Ja.
Das ist ein Text, den du selbst geschrieben hast. Er ist erschienen in deinem vorletzten Gedichtband. Meine schönste Lengewitsch. Und vielleicht hören wir ihn erstmal und sprechen dann darüber.
Uliana Wolf, Mappa. Was ist der Wohnort? Der Wohnort ist eine Kreuzzehn. Was ist die Kreuzung? In der verkorksten Mundart der Wälder ist die Kreuzung das Wort Baum. Warum spielen Heimatländer in den Lüften Karten? Niemand hat die Länder je nach Hause gehen sehen. Ein Baum im Wald der Nähesprache ist im Kartenspiel die Zehn. Aus seinem Holz werden auf der Karte Kreuze gemacht. Die Länder tragen ihren Wohnort ein und legen die Feder ins Mäppchen zurück. Was ist ein Mäppchen? Zurück. Mit Nelly Sachs.
Das ist ein Text, den man gar nicht oft genug lesen und hören kann. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt schon gelesen und mir selbst auch vorgelesen habe. Jedes Mal gehen mir neue Bezüge auf und verschwinden andere. Wir haben es gehört, am Anfang steht die Frage, was ist der Wohnort? Und die Antwort ist, der Wohnort ist eine Kreuz 10, also eine Spielkarte. Man könnte vielleicht auch sagen, der Wohnort steht auf dem Spiel.
Ja.
Es geht um Heimatländer. Es fällt der wunderbare Satz, niemand hat die Länder je nach Hause gehen sehen. Und wie im Gedicht von Barbara Köhler geht es ums Verhältnis von Sprache und Verortung, von Mundart und Wohnort. Vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, was interessiert dich an der poetischen Bearbeitung dieses Themenkomplexes? Warum lässt es dich auch nicht locker? Du bleibst ja dran und es ist die Beschäftigung damit setzt sich immer weiter fort.
Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, weil ich und zu sagen, ich wüsste warum, würde wahrscheinlich jetzt nur die Hälfte irgendwie dessen benennen, was in dem Gedicht auch wichtig ist. Identität, die Knüpfung von Identität an Sprache, an Wohnort sind sehr große Themen, prekäre Themen, die mich immer umtreiben, weil ich vielleicht aus einem Land komme, was es nicht mehr gibt, der DDR, in dem vieles sich verändert hat, aber die Sprache scheinbar nicht, der Wohnort aber gleich geblieben ist. Aber ist der Wohnort noch derselbe Wohnort, wenn wir ihn mit dem gleichen Wort und das nicht mehr das gleiche Wort ist bezeichnen? Aber auch, weil ich in Polen gelebt habe, das für mich eine sehr wichtige Zeit war, sprachlich und übersetzerisch, oder in den USA, also verschiedene Stationen, bei denen diese Kopplung zwischen Identität und Sprache geweitet oder in Frage gestellt wurde. Das ist vielleicht eine biografische Antwort. Die andere ist, das sind einfach grundlegende Themen der Menschheit. Wo kommen wir her? Wo werden wir eingeordnet? Wer entscheidet, wer wir sein dürfen? Und da gibt es einfach natürlich unglaublich viele Dinge, wo man genau hingucken muss, die man kritisch beäugen muss. Migrationspolitik in Europa, Sprachenpolitik in Deutschland und so weiter. Und da habe ich mir immer mal wieder verschiedene Sachen angeguckt, ob es jetzt die Erziehung in der Kita oder die Sprache, mit der man über Asyllager in Bayern spricht und so weiter. Das spielt alles eine Rolle. Oder auch die Migranten, die nach Ellis Island kamen in Amerika. Also es gibt einfach immer wieder Fenster in diese großen Themen, die ich dann sehr konkret bearbeite. Und bei diesem Gedicht, das Mappa, M-A-P-P-A, ist kein deutsches Wort, bei diesem Gedicht, das fällt in die Zeit, in der ich mich sehr viel noch mit falschen Freunden beschäftigt habe, obwohl der Gedichtband, der so heißt, der ist schon vorher erschienen. Aber diese Arbeit mit Sprachmischungs-, Sprachverwechslungs-, Sprachfehler-Modi hörte sozusagen nicht auf. Und irgendwann fand ich in einem Buch über die Fehler oder die Sprachmischung von italienisch-deutschen Schulkindern. Mhm. Eine Tabelle, die falsche Freunde zwischen Italienisch und Deutsch auflisteten.
Wahnsinn, das hat Frieda schon in der letzten Folge gesagt, wo gräbst du diese Sachen immer aus?
Weiß ja auch nicht mehr, in der Stabi oder so, keine Ahnung. Weil, ja, das sind alles sehr, also ich meine, es ist ein Gedicht, aber es beruht alles auf sehr konkreten, welthaltigen Dingen, fürchte ich oder hoffe ich. Und da gab es eben diese Verwechslung Mappa. Eigentlich heißt es ja Karte auf Italienisch, Landkarte, wird aber benutzt in der Bedeutung Federmäppchen.
Die Mappa.
Würde ich auch machen.
Ja, logisch.
Ja, oder?
Ist doch
total gut. Und so wie meine Kinder zum Beispiel, die sagen, ist jetzt ein merkwürdiges Beispiel, aber wir sagen immer Flossen für Zahnseide benutzen. Mhm. Oder? Mhm. Es gibt doch kein anderes Wort im Deutschen. Muss man natürlich einen Fehler ein, weil Floss ist auf Englisch Zahnseide, also flossen wir natürlich. Und da sind dann aber die Flossen, also die man sich zum Schwimmen anmacht, die sind dann weg. Die sind dann ersetzt oder fließen da irgendwie rum. Also solche Sachen spielen auch in meinem wirklichen Leben eine Rolle. Und hier fand ich einfach ich fand das einfach einen wunderschönen Komplex, die Landkarte, das Federmäppchen, also die Beziehung zu schreiben, das Wort, was aus sich selber auswandert und woanders ankommt. Die hier jetzt erstmal in dieser Studie waren das natürlich keine bedrohlichen Beispiele, es sind einfach Kinder, die bilingual aufwachsen. Mhm. Aber wenn man das natürlich öffnet in die Ebene von Migration oder Flucht, dann bekommt das alles eine ganz andere Dimension. Und darüber habe ich nachgedacht und ich kann dir gar nicht sagen, wo die erste Zeile herkam. Ob die nach der Lektüre des Nelly Sachs Gedicht kam oder nicht. Manchmal sind die Spuren ja doch so, dass es über längere Zeit irgendwas in deinem Kopf läuft und sich plötzlich verknüpft. Und dann weißt du, das ist der Anfang des Gedichts. Und das Gedicht von Nelly Sachs, also hier steht einfach nur drunter mit Nelly Sachs.
Nicht für Nelly Sachs, sondern mit
genau,
Nelly Sachs.
Mit, ein Schreiben mit, ein Writing with. Und das Gedicht ist aus Flucht und Verwandlung. Beginnt mit der Zeile, mit der Strophe, wie viele Heimatländer spielen Karten in den Lüften, wenn der Flüchtling durchs Geheimnis geht. Ein wahnsinnige Strophe, ein wahnsinniges Bild.
Er hat erstmal die Schuhe ausgezogen.
Ja, Wahnsinn. Ob dieser Metapher oder dieses Bildes, das Kartenspielen als Beschäftigung, die man auf der Reise im Lager, im Flüchtlingslager, im irgendwo, also Kartenspielen ist so, das kann man überall machen. Es hatte gleichzeitig auch diese kindliche Dimension, die mich natürlich dann wieder mit meiner italienischen Tabelle irgendwie verknüpfte. Also mit den Kindern, die diese Worte ja auch wie Spielkarten spielen, ja. Und aus dieser, irgendwie aus dieser Konstellation oder dieser Anreicherung, ist das Gedicht entstanden. Und später gibt es in Nelly Sachs Gedicht auch so ein wahnsinns deutsches Komposita, so den Buchstaben Springwurzelwald. Und auch das ist irgendwie in mein Gedicht gewandert, weil es gibt den Wohnort und es gibt diese Kartenspielebene und gleichzeitig gibt es den Baum. Die Kreuzung ist das Wort Baum, dann kommt später, aus seinem Holz werden auf der Karte Kreuze gemacht. Also natürlich, der Baum ist, das Holz wird irgendwann zu Papier wird zu Spielkarten, auf den kann man dann Kreuzen machen. Dann ist es eine Kreuzkarte. Gleichzeitig gibt es aber sozusagen es gibt so eine Art horizontale Ebene dieser Karten und Worte, die miteinander vertauscht werden, wie Mappa und Mäppchen, oder wie Kreuzung und Kreuzzehen. Diese Ähnlichkeit setzt eine Tauschdynamik in Gang. Und demgegenüber steht immer wieder der Baum, auch als Bild der Verwurzelung. Mhm. Ja? Mhm. Auch wenn das Wort Wurzel hier nicht vorkommt, ist das natürlich da irgendwo im Hintergrund als Bildfeld, das mit dem Baum assoziiert wird. Aber das gibt's hier nicht mehr. Also diese Verwurzelung ist gewissermaßen aufgehoben. Es gibt eigentlich nur noch Länder, die Karten spielen und die nie wieder nach Hause gehen.
In den Lüften.
Ja, in den Lüften.
Vielleicht magst du, vielleicht kennen nicht alle, die uns zuhören, Nelly Sachs. Willst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, wer Nelly Sachs war?
Genau, Nelly Sachs war eine schwedisch-deutsche Lyrikerin, geboren in Berlin-Schönberg, nicht weit von wo ich wohne jetzt tatsächlich. Und mit ihrer Mutter gelang ihr wirklich in letzter Sekunde die Flucht aus Deutschland 1940 nach Schweden. Freunde hatten da ein Visum erwirkt für sie. Die beiden waren Jüdinnen und haben dann in Stockholm in einer winzigen Einzimmerwohnung gelebt. Nelly Sachs hat vor allen Dingen mit Übersetzen dann Geld verdient, sehr, sehr schnell Schwedisch gelernt und schwedische Lyrik ins Deutsche übersetzt. Und es gibt die These, dass sie aus dieser Übersetzungsarbeit und aus dieser Annäherung an die schwedische Sprache auch diese ihre unglaubliche poetische Sprache mitgewonnen hat. Ja, also dass diese einerseits die Schroffheit und andererseits diese unglaubliche Klarheit und Kühnheit der Metaphern auch irgendwie mit dem Übersetzen zu tun hat. 1966 wurde sie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Interessanterweise erschienen ihre ersten Bände nicht in der BRD, aber in der DDR, durch Johannes Erbecher erwirkt. In der BRD in Westdeutschland erst 10 Jahre später, 1957. Dann wurde sie aber sehr bekannt und dann kam sie auch aus ihrer Isolation raus, in der sie lange Zeit geschrieben hat, immer wieder auf Deutsch geschrieben, über den Holocaust. Sie war eine der ersten Autorinnen, in denen die Schlote, in den Auschwitz eigentlich auch als Bild vorkam. Mhm, genau, sie und Paul Celan haben einfach eine unglaubliche poetische Freundschaft, auch die sehr wichtig ist. Also wenn man mehr Gedichte mitbringen könnte, müsste man natürlich noch nur eins von Nelly Sachs und von Paul Celan mitbringen.
Ich glaube, aus dem gleichen Band ist doch auch diese ikonische Zeile oder diese beiden ikonischen Zeilen: anstelle von Heimat halte ich die Verwandlung der Welt.
Genau, ja. Genau. Und dieses Gedicht hat sie für die Nobelpreisredeverleihung oder also für diese Rede geschrieben tatsächlich, ja. Das habe ich auch in einem anderen Gedicht aufgegriffen, ja.
In deinem Gedicht finde ich eins der schönsten, aber auch am meisten zum Nachdenken anregenden Wörter, die Nähesprache. Mhm. Weil ich den Verdacht habe, dass es hier nicht nur um Intimität geht, sondern auch um klangliche Nähe, eine Sprache der Nähe, Mappa, Mäppchen, Kreuz, Zehen, Kreuzung. Es gibt eine rhetorische Figur, die Paronomasie, eine Spielart des Wortspiels, die Wörter miteinander verbindet, die von der Bedeutung oder von der Wortherkunft her nicht zusammengehören, sich aber im Klang ähneln und aber eben sozusagen unterschiedliche Bedeutungen haben. Eine der wichtigsten rhetorischen Figuren, vielleicht könnte man sagen, in deinem Schreiben. Vielleicht magst du noch mal sagen, warum hatte sie es dir so sehr angetan?
Ja, vielen Dank. Die Nähesprache. Ich habe im letzten Gedichtband Muttertask auch ein Gedicht, in dem die Sprecher, das lyrische Ich, Jane, eine Nähesprache sich baut. Und zwar aus allen Kompositern, die mit Nacht gebaut sind, Nachthemd, Nachtwache, setzt die Nähe ein. Nähehemd, Nähewache. Da muss ich gestehen, dass ich vergessen hatte, dass ich schon mal Nähesprache geschrieben habe. Also scheinbar ist das also ein Thema. Ähnlichkeit ist ja sowieso ein großer poetischer Motor. Für mich ist es eine Figur, die als wichtigste Denkfigur für mich Sprachengrenzen überwindet, weil die Ähnlichkeit über Sprachengrenzen springt. Weil sie von Gift zu Gift springt zum Beispiel, aber auch, weil sie damit mit diesem Verhören oder Verkennen wollen, ja, wenn wir jetzt das Wort von vorhin wieder aufnehmen, die eigene Sprache vielfältig machen kann. Weil wenn ich Kreuzung und Kreuzzehen zusammen sehe, und ich sehe sowas zusammen, ich weiß auch nicht, ich werde immer von diesen Ähnlichkeiten angesprungen. Es ist so eine Art Sprachslapstick, was in meinem Kopf passiert. Ja? Und nicht, weil ich keine Brille auf habe, sondern weil die sich mir aufdrängen. Wenn man diese beiden dann in dieser Ähnlichkeit zusammen sieht, entsteht eine Dynamik, bei der nicht mehr klar ist, wer es eigentlich wer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es selber so, dass ich dann Kreuzung und Kreuzzehen, wenn ich die sehr lange anschaue, denke ich erstens, natürlich gehören die zusammen. oder? Sie sind ja irgendwie verwandt.
Es sind sehr viele Kreuzungen.
Ja, genau, es sind 10. Aber die 10 war vielleicht auch mal eine Endung, also auch mal eine Endung ähnlich wie und, oder? Also sowohl semantisch als auch formal entsteht eine Dynamik, aus der man das deuten will. Und das ist ja das, was Roman Jakobsen als die poetische Funktion der Sprache beschrieben hat. Formelle Ähnlichkeit, formale Ähnlichkeit wird gelesen als semantische Ähnlichkeit. Also eben gar nicht mehr von der Semantik her schreibt, sondern nur noch von der formalen Ähnlichkeit, dann ist es eine paranomastische Sprache, eine Slapstick, ja, paranomastische Sprache, die eigentlich davon ausgeht, dass man durch diese auch manchmal unfreiwilligen Ähnlichkeiten die Sprache so leicht verschieben kann, dass man ihr wieder neue Freiheiten abgewinnen kann. Und das eben auch wieder eigen und fremd eigentlich in Frage stehen. Und das ganze Gedicht hier ist ein Gedicht, was sich eigentlich, wie du so schön sagst, nur aus diesen Ähnlichkeiten, aus dieser Nähesprache generiert und damit eigentlich Fragen stellen kann, was gehört denn wohin? Was ist denn eigentlich wem ähnlich? Und es stellt sich heraus, dass das dem ähnlich nicht nur ähnlich ist, was Anführungsstrichen biologisch verwandt ist, also Familie, Sprachfamilie, Nation, sondern auch das, was sich einfach ähnlich ist. Ja, Kinship ist irgendwie. Also es ist eine Sprache hier zwischen Italienisch-Deutsch und Deutsch-Deutsch und irgendwas, die eine Kartenspielsprache, die sich verwandtschaftet jenseits der vorgeschriebenen Grenzen irgendwie. Und das ist ein bisschen auch wie ein ist ein bisschen wie ein Kinderspiel, ne? Du legst eine Karte hin und dann guckst du, was kannst du anlegen. und es ist auch so ein Benennen. Also ich nenne das jetzt. Diese Kreuzung ist das Wort Baum. Ich nenne das jetzt so und das nenne ich so, weil ich hier noch diese kindliche, ja fast magische, mimetische Funktion der Sprache aktiviere. Wir können so benennen. Wir machen daraus eine Logik. Und wenn wir damit fertig sind, packen wir die Feder ins Mäppchen zurück.
Zurück.
Und dann fragen wir nochmal, was ist ein Mäppchen? Zurück. Dann fangen wir von vorne an.
Ja, ich darf denjenigen, die uns zuhören, vielleicht verraten, dass Uljana Wolf unter Dichtenden auch berühmt ist, weil sie in ihrem ersten Gedichtband den eigentlich völlig verbrauchten Reim von Herz auf Schmerz noch einmal in einer Art und Weise reaktiviert hat. Dass plötzlich die Ähnlichkeit wieder zu flimmern beginnt. Ein großer Künstler der Klangähnlichkeit ist auch der Dichter unseres dritten Gedichtes, das du uns mitgebracht hast. Der ist vielleicht von allen Namen, die wir bisher heute gehört haben, der im deutschsprachigen Raum leider am wenigsten bekannte, Eugene Ostaschewski. Ja. Mhm. Wer ist Eugene Ostaschewski?
Genau, Eugene Ostaschewski, Kollege, Dichter, Freund, ist ein in Leningrad geborener US-amerikanischer Dichter. Wobei ich sagen muss, Eugene hat selbst einmal in einem Vortrag gesagt, ich weiß nur deshalb, dass ich US-amerikanischer Dichter bin, weil es in Übersetzungen immer heißt, übersetzt aus dem US-amerikanischen Englisch.
Okay.
Also hier steht schon dieses nationalsprachliche Definieren irgendwie auf der Kippe, auf der Kante, weil tatsächlich das Entscheidende an Eugenes Sprache ist, dass er auf Englisch schreibt und dichtet. Also dann natürlich in New York groß geworden ist, irgendwo zwischen dem Lesen russischer Klassiker und dem Hören von den Beastie Boys und so seine Sprache geformt hat, die nicht nur das Englische immer wieder hinterfragt durch so eine Art translingualen oder fremdsprachigen Blick, sondern auch andere Sprachen reinmischt. Und seit einigen Jahren lebt Eugene Ostaschewski in Berlin. Und die Sprachen, die in seinem Leben eine Rolle spielen, Deutsch, Türkisch, Gebärdensprache, Englisch und Russisch, fließen alle in irgendeiner Form in die Gedichte ein. Und wir haben sehr oft, wir reden sehr oft über Translingualität, uns verbindet die Liebe zur Paranomasie und auch dieses Interesse daran, dass vielleicht ein bisschen dieses, was das ist, das translinguale Schreiben auch theoretisch zu fassen. Und was man dann tun kann in der Übersetzung, probiere ich immer aus, indem ich mir Gedichte vornehme von ihm, von denen ich denke, dass sie ja dass sie wirklich, obwohl ich dieses Wort nicht mag, unübersetzbar ist, weil sie aus genau, also aus diesen Ähnlichkeiten verkennen, dem Verlesen, Verhören und dem Ineinsetzen von so vielen verschiedenen Worten ein Yarn spinnen, eine Sprache gewinnen, die man nicht übersetzen kann, weil man sie eigentlich neu schreiben muss. Das Gedicht, was ich mitgebracht habe, stammt dem Band The Feeling Sonnets. Der ist erschienen in der New York Review of Books 2022. Das Gedicht ist aus dem Kapitel Die Schreibblockade or The Feeding Sonnets. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit in der Sprache, aber auch in der Erinnerung über die Blockade von Leningrad während des Zweiten Weltkriegs zu arbeiten, 1941. So viel vielleicht vorab.
Feeling Sonnet 34. What word bread? What word bread? Bread word хлеб. Bread. Хлеб. Rot. Rot, mouth. Ch, breath. Leb, live, imperative. Cut. B, water, b. Bread, be. Be, bread. Be, bread. Be, breadth of breath. Be, dear. Bran, sawdust. Cut. Brood, eat bread. Have no dread. Be not dead. Eat. Bread is to be. Bran, sawdust. Cut. Bread is not to be. Red. What is red is word. Bread, dear. Word is breath. Eat word. What a beauty.
Eugene Ostashevsky, 34. Was ein Wort. Brot. Was ein Wort, Brot. Brotwort, chleb. Wort, Brot klebt. Leb. B. Rot. Rot. Mund. K. Atem. Am Leb, Apostroph, kleb. B, 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 utter B, bitter, utter. Bitter Brot, Butterbrot sein. Brutwort sei, sei Atem, geklebt. Brotwert sei, Späne, Kleie, Klaff. Brut, iss Brot, brutal. Sei kein Tor. Sei nicht tot, iss. Brot ist sein, Späne, Kleie, Klaff. Brot ist nicht sein, gelesen, las. Was ein Lassen, las. Brot erwehr. Wort ist Atem, iss Wort. What a beauty. Übersetzt von Uliana Wolf.
2017 ist bei Cookbooks der Band erschienen, Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt, von Eugene Ostashevsky, den hast du zusammen mit Monika Rink übersetzt. Jetzt hast du uns einen neueren Text mitgebracht. Was hat es dir an diesem Text besonders angetan?
Dieser Text ist ein sehr intensives, dafür muss ich mich eigentlich, habe ich das Gefühl, fast entschuldigen, aber sehr intensives Beispiel für die fast magische Intensität, die eine Sprache hervorbringen kann, die sich auf eben falsche Freunde oder Ähnlichkeiten eigentlich zwischen Sprachen fokussiert und Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Zum Beispiel sieht das in dem Wort Brot, wenn man es auseinander nimmt, das B, englische B, zu sein, drin ist, aber auch rot, was auf Englisch rot, verrotten ist, aber auf Russisch rot, Mund. So das, ja, okay, jetzt muss man sich erstmal, das ist ein Minimal, also das ist das, die Welt und eigentlich die Blockade und die ganze Tragödie und die Tragödie, dass ein US-amerikanisch schreibender Dichter darüber schreiben will, alles drin und dass ich als Deutsche das übersetzen will, so, ja. B, Brot, Birot, Birotmund. Das Brot ist im, das verrottete Brot ist im Mund, das Brot, das es eigentlich gar nicht gab. Das Brot in der Blockadezeit, wenn es überhaupt eins gab, wurde zu über 50% aus eigentlich nicht genießbaren Bestandteilen, wie Kleie, Sägespäne zusammengebraut. Und so wie das Brot der Blockade eigentlich ungenießbar war, so ist dieses Gedicht mit seinen ganzen fremdsprachigen Bestandteilen, in die es zerfällt, in die die Sprache Englisch zerfällt, auch ungenießbar eigentlich. Es ist ungenießbar, wenn man ein einsprachiges, funktionierendes Gedicht haben will, in dem die Sprache etwas erzählt, über etwas erzählt. Ja. Hier erzählt die Sprache, indem sie etwas tut, indem sie auseinanderfällt und wieder zerklebt, erzählt sie etwas von der Unmöglichkeit, darüber zu erzählen. Ja. Das hat mich so wahnsinnig interessiert und dann hat mich natürlich interessiert, wie funktioniert das in der Übersetzung? Es geht ja nicht. Es geht ja nicht, weil diese Ähnlichkeit und also nicht nur die Ähnlichkeiten, sondern auch die ganzen, wir hatten es eben bei Barbara Köhler, die Turns, die Kehre, die Umkehrungen auch eine Rolle spielen. Also nicht nur haben wir das Wort Bread im Englischen, und Brot und was auseinander, sondern wir haben read, wie, also das Wort lesen da drin, das umgedreht, das Wort dear ergibt, das auch da drin ist. Es wird also das Material auf so viele Weisen fraktalisiert und wieder in den Kreislauf eingefügt, dass eigentlich klar ist, dieses Gedicht ist geschrieben mit dieser einen mehrsprachigen Sprache, dieser translingualen Paranomasie. Wenn ich es übersetze, muss ich eigentlich das Gleiche, die Methode im Deutschen anwenden. Mhm. Aber eben in einem Deutschen, was auch mehrsprachig funktioniert oder ist. Und was sich dann möglichst, weil es hier natürlich eine starke historische Ebene auch noch gibt, möglichst dazu verhält, dass hier das Deutsche spricht, das die Stadt Leningrad damals belagert hat auch. Ja, also irgendwie muss zumindest eine Möglichkeit da sein, dass all das irgendwie in der Übersetzung stattfindet. Deswegen ist es auch, ist wirklich nur ein Entwurf für mich, ein Versuch, der so viel aktiviert wie möglich, und der auch dann sich dem Englischen, dem Russischen öffnet, aber auch dem Russischen, in dem das Deutsche eingewandert ist, absurderweise, weil Butterbrot ist ein russisches Wort, es sieht nur deutsch aus. Das ist auch ein russisches. Ja. Und das ist jetzt ein Beispiel, bei dem ich versucht habe, das zu übersetzen. Ich versuche, den ganzen Band zu übersetzen irgendwann mal, aber ich glaube, das geht nur in sehr kleinen Schritten. Und weil diese Spracharbeit aber eben auch so wichtig ist für das, für mein eigenes Schreiben, habe ich das Gedicht mitgebracht.
Im Prinzip Dichten und Übersetzen ununterscheidbar in dieser Arbeit, oder?
Ja, ja. Übersetzen des eigenen aber auch. Ne? Mhm. Also übersetzen auch im Sinne von, naja, übersetzen, es ist auch untersetzen, es ist auch auseinandersetzen. Also ich muss die Worte auseinandernehmen und auseinandersetzen und dann wieder zusammenkleben. Und ich muss in so eine Art, ich muss auch in so eine Art Lallphase hinein mich bewegen, ja, in der die Wortgrenzen und natürlich die Bedeutungen nicht mehr so fix sind, sondern changieren, springen, schweben, und aus dieser, ja, saturierten irgendwie Mehrsprachigkeit kommen dann so Lösungsideen, ja. Also zum Beispiel das Utter heißt.
Gerade danach, ja, fragen, ja.
Ja, genau. Utter, das englische Wort für Ausstoßen, ist im englischen Original eigentlich nicht drin. Ist aber hier dadurch, dass ich irgendwann bei Butter gelandet war und die Butter mir zerfiel in B und Utter, Utter, war dieses Wort dann drin. Und aus Utter Und Butter kommt wieder bitter. Und da ist auch das Bitten drin. Also ich habe sozusagen eine eigene Klangfolge irgendwie zwischen den Sprachen, eine eigene Blockade irgendwie Mischung erstellt, bei der ich dann natürlich an dieser Stelle habe ich schon beim Autor auch mal nachgefragt. Also ja, wäre wahrscheinlich dann die nächste Frage, wieso kann man das einfach so schreiben? Es ist ja ein neues Gedicht, es ist ja ein ganz anderes Gedicht. Ob das okay für ihn wäre?
Ja, ich habe mich beim Lesen gefragt, der, wie ich finde, hochgradig beeindruckenden Übersetzung, weil sie natürlich nicht alles machen kann, was das Original macht, aber weil sie neue Angebote schafft, die mich sozusagen anders auf die deutsche Sprache schauen lassen, so wie das das Englische, also sozusagen, ja, wie es im Original vielleicht mit dem Englischen passiert. Und dann gibt es Stellen sozusagen, wo man, wenn man die Texte nebeneinander legt, sozusagen klar erkennen kann, die Stelle ist die Stelle. Und dann gibt es aber auch Stellen, in denen du manchmal abweichst, weil du was wieder aufnimmst, was vorher ist. Also Be Red steht im Original und bei dir steht an der gleichen Stelle Brotwort klebt. Und das klebt nimmt nochmal das russische Wort für Brot auf. Gibt's dann, wahrscheinlich kann man das nicht sagen, oder? Aber gibt's da eine Systematik, wann, an welchen Stellen du dann vielleicht weiter weggehst oder nicht, oder ergibt sich das dann aus dem Schreiben?
Ergibt sich aus dem Schreiben und ist tatsächlich auch nie, also steht nie fest, ne? Also ich, das ist in Bewegung. Vielleicht würde ich das nochmal anders machen. Das ist, es gibt dann einfach, wenn man dann das zum dritten oder vierten Mal überarbeitet, das Gefühl, dass hier eigentlich von der Dynamik dann in der Zielsprache oder der Zielsprachigkeit etwas noch passieren müsste. Oder dass man einfach eine Möglichkeit sieht, wie hier durch eine andere Kehre, eine andere Turn, eine andere Wendung einfach auch noch eine Mehrbedeutung entsteht, die in dem ganzen Feld drin ist, die aber nicht auf einen linguistischen Ursprung im Original zurückzuführen ist, die man natürlich bei anderen Gedichten dann sich sparen muss. Also ich habe eine großartige Idee, aber es passt nicht ins Gedicht. Okay, dann machst du dein eigenes Gedicht. Ja, genau. Aber hier, wo es auch eben um diese Verwandlung geht die ganze Zeit, habe ich an dieser Stelle das gemacht. Genau, und dann versuche ich woanders wieder ganz nah zu sein. Wo ich überhaupt nicht nah rankommen konnte, ist das Cut, was immer wieder kommt. Brand Sawdust Cut. Das ist natürlich irgendwie hier wie im Film, irgendwie schneiden. Es ist aber auch der Begriff für das Brot oder auch Drogen, Dingen, die etwas beigesetzt wird, ja, beimischen, gestreckt eigentlich. Ist, ja, okay. Ja. Gestreckt würde hier, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, ich habe da eher eine Klangübersetzung gemacht für Cut, also dieses, was immer wieder reinschneidet, das Klaffen, was irgendwie aus der Kleie und dem klaffenden Hunger oder dem Nicht-Dasein, dem Mangel irgendwie wie so ein Ausruf ist, ja. Oder eben aus dem Nicht-Klebenden bleibt das Klaffen von dem, was auseinanderfällt. Ist das die richtige? Weiß ich nicht. Ja, es ist sozusagen eine Dynamik, die ich da entwickelt habe. Ja.
Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass du einen Satz gar nicht übersetzt hast, nämlich den letzten. What a beauty. Und das hat einen Grund.
Den verrate ich jetzt noch, genau. What a beauty habe ich dann auch beim Übersetzen erst entdeckt, ist der ein Gedicht von Kurt Schwitters. Eines der wenigen englisch geschriebenen Gedichte von Kurt Schwitters im englischen Exil. Das heißt What a Beauty und er nimmt das Wort oder beziehungsweise die Bestandteil dieses Satzes auseinander. What a Bee, What a Bee, What a Beauty. Er buchstabiert gewissermaßen das, was nicht mehr da ist. Also What a Bee oder What a Bee. What a Bee, What a Beauty. What a Bee, What a Bee, What a Ah. What a Beauty, Beauty Bee. What a Beauty, Beauty Bee. What a Beauty, Beauty, Beauty Bee, Bee, Bee. What a Bee, What a Bee, What a Beauty. Und diese Unterschiede, also wenn ich jetzt B sage, dann steht hier manchmal, also wenn ich B sage, steht manchmal B und manchmal BE für B, also das Buchstaben und so weiter. Das heißt, und dann geht es auch in ein Lallen über What a B, 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 What a B, 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 What a B, B und endet What a Beauty. Und dieses Gedicht hat Eugene Ostaszewski aufgenommen und hier stehen lassen, auch als Referenz zu einem anderen Zerfallsprodukt der Sprache.
Und deutschsprachiger Autor, der auf Englisch schreibt. Deswegen hast du dann entschlossen, es bleibt im Deutschen.
Das kann man dann nicht zurückübersetzen. Ja.
Und Jana, vielen Dank
für deinen Besuch
im Lyrikkabinett, für die Texte, die du uns mitgebracht hast, für die wahnsinnig vielen Bezüge, die sich aufgemacht haben. Ich wünsche mir, dass alle, die uns zugehört haben, mittlerweile selbst dabei sind, Paranomasien zu schaffen und zu basteln. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Tristan. Okay, ciao.
Das war im Grunde wäre ich lieber Gedicht, der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Aufgezeichnet im Lyrikkabinett München mit Uljana Wolf. Moderation Tristan Marquardt. Gefördert durch die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V.